Gut. Wie schon gesagt, auch heute wollen wir wieder am ersten Sonntag des neuen Jahres die Jahreslosung betrachten. Sie ist dieses Jahr sehr kurz und prägnant. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser Spruch ist, oder dieser Vers ist so bekannt, dass wir ihn gar nicht erst auswendig lernen müssen. Den können wir schon, kennen wir schon. Aber gleichzeitig ist diese Aussage irgendwie widersprüchlich, sodass man kaum daran vorbeikommt, über sie nachzudenken. Da behauptet ein Mann, der diesen Satz förmlich herausgeschrien hat, dass er glaubt, und gleichzeitig fordert er Hilfe für seinen Unglauben an. Ist denn beides, Glauben und Unglauben, gleichzeitig möglich? Doch bevor wir uns dieser Frage zuwenden, wollen wir erst einmal uns an den Textzusammenhang erinnern, in dem dieser Ausruf steht. Jesus war zusammen mit Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung, und als sie zurückgekommen sind zu den Jüngern, zu den übrigen Jüngern, sahen sie, dass um sie herum ein ziemlicher Volksauflauf sich ereignet hat. Und Jesus fragte, was los sei. Und da antwortete ihm ein Mann aus der Menge. Und jetzt lesen wir Markus 9, Vers 17 bis 27. Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist das her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass die Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Vordergründig geht es hier um die Heilung eines besessenen Jungen. Aber der eigentlich zumindest für uns wichtige Punkt ist der Glaube an Gott, durch den oder mit dem man Dinge tun kann, die weit über das hinausgehen, was Menschen möglich ist. Als ich diesen Abschnitt für meine Vorbereitung gelesen habe, fiel mir wieder ein, dass er schon mehrfach Gegenstand von Gesprächen war, die ich geführt habe. Aber interessanterweise ging es in diesen Gesprächen immer um ein ganz anderes Thema. In vielen Übersetzungen ist dieser Abschnitt überschrieben mit Heilung eines epileptischen Knaben. Und das, was die Leute interessiert hat, war, ist Epilepsie Besessenheit mit einem dämonischen Geist? Und letztlich ist die Antwort, nein, es gibt ein klares Krankheitsbild der neurologischen Krankheit Epilepsie und die hat absolut nichts mit Besessenheit zu tun. Aber es gibt sehr wohl auch, wie in diesem Fall hier aus dem Markus-Evangelium, eine dämonische Besessenheit, die gleichen Symptome hervorbringt wie Epilepsie. Und Jesus kann natürlich beides heilen. Hier tut er es, indem er einen unreinen Geist austreibt. Nur ist dieser Punkt für uns unbedeutend im Vergleich zu dem, was der Herr oder warum der Herr diese Begebenheit hat aufschreiben lassen. Denn für uns ist das viel wichtigere Problem zu erkennen, wo wir in diesem Spannungsfeld zwischen Glauben und Unglauben stehen und wie wir es erreichen, dass unser Glaube stark wird und unser Unglaube verschwindet. Warum ist es so wichtig, dass wir starken Glauben haben und unseren Unglauben überwinden. In dem, was wir gerade gehört haben, wird das deutlich. Die Menschenmenge und vor allem der Vater dieses Sohnes hatten von den Jüngern Jesu erwartet, dass sie diesen unreinen Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Waren die Vorstellungen der Leute oder des Vaters vielleicht überzogen? Sollten ganz normale Menschen wie sie tatsächlich dämonischen Mächten gebieten können? Wie kamen sie auf diese Idee? Nun, im Markus-Evangelium können wir bereits 3 Kapitel vorher nachlesen, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hat und ihnen Vollmacht über die unreinen Geister gegeben hatte. Nachdem sie zurückgekommen waren, wird berichtet, Markus 6, Vers 13, und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Geht also doch. Und die Jünger haben es ja wohl auch versucht, denn in unserem Text, Vers 18, sagt der Vater, und ich sagte deinen Jüngern, sie sollen ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Worin lag dann das Problem? Jesu Reaktion auf diesen Bericht finden wir in einem Hinweis, Vers 19. Er aber antwortete ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Und in dieser Aussage werden 2 wichtige Aspekte erkennbar. Zum einen benennt Jesus den Grund ihrer Unfähigkeit, den Geist auszutreiben, ungläubiges Geschlecht. Und zum anderen macht er deutlich, dass sie nicht etwas tun wollen, was außerhalb ihres Zustandes, des ihnen Zugestandenen lag, was eine Anmaßung gewesen wäre, sondern sie hatten bisher noch nicht kapiert, worauf es ankam. Denn er sagt, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann euch ertragen? Über das ungläubige Geschlecht sprechen wir gleich noch ausführlicher. Hier möchte ich kurz noch einmal den zweiten Aspekt aufgreifen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Eindruck bei diesen Fragen, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen, ist der, dass Jesus auf mich so etwas genervt wirkt. Eigentlich hatte er wohl erwartet, dass sie das hinkriegen würden. Das heißt, sie hatten sehr wohl die Vollmacht für diesen Dienst gehabt, aber offensichtlich konnten sie ihn nicht zum Einsatz bringen. Und jetzt sollen wir nicht denken, dass die Vollmacht, Geister auszutreiben oder Kranke zu heilen, eine besonders exotische Vollmacht ist, wenn man sie mit der für andere Dienste im Namen Jesu vergleicht. Zum Beispiel wie einen Hauskreis zu leiten, Barmherzigkeit zu üben, zu helfen oder Trost zu spenden. Alle Vollmacht, die Gott uns für unsere Dienste zuteilt, ist vollkommen. Das heißt, sie befähigt uns, erfolgreich das zu tun, was unser Auftrag ist. Deshalb wollen wir festhalten, dass es hier nicht um einen besonders schwierigen Dienst ging, sondern nur darum, das zu tun, was der Wille Gottes ist. In diesem Fall war es, diesen Knaben von dem unreinen Geist zu befreien. Wenn Gott uns einen Dienst aufträgt, dann erhalten wir immer die notwendige Vollmacht dazu. Und wir können ihn tun, egal was das für ein Dienst ist. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann liegt es nicht daran, dass wir überfordert werden, sondern daran, dass wir wieder einmal in der Abteilung ungläubiges Geschlecht gelandet sind. Was hat Jesus mit diesem Ausruf ungläubiges Geschlecht zum Ausdruck bringen wollen? Mit Geschlecht sind in diesem Fall die Menschen gemeint, die zu diesem Zeitpunkt leben. Also nicht nur die Jünger Jesu, sondern auch alle anderen, das ganze Volk Israel. Und das griechische Wort, das hier mit ungläubig übersetzt ist, bedeutet ohne Vertrauen in die Treue Gottes. Wie kommt Jesus darauf, den Leuten, die um den besessenen Knaben herumstanden, diese Haltung vorzuwerfen? Da waren zum einen die Schriftgelehrten, von denen wir in den vorstehenden Versen lesen können, die haben wir nicht gelesen, dass diese Schriftgelehrten sich mit den Jüngern gestritten haben. Bei denen fällt es uns nicht schwer zu verstehen, dass sie ohne Vertrauen in die Treue Gottes waren, denn ihr Misstrauen gegen alles, was von Jesus kam, war offenkundig. Und dann gab es noch die Volksmenge, die nur herumstand, um möglichst Augenzeuge eines Wunders zu werden. so wie heutzutage die Gaffer rumstehen, wenn irgendwo was passiert ist. Und die mit Gott, wie man so sagt, nichts am Hut gehabt haben. Und dann war der Vater dieses besessenen Sohnes, über den wir gleich noch ausführlicher sprechen müssen, und die Jünger, die zwar schon Zeugen von Geisteraustreibung waren oder sogar das selbst schon getan hatten, aber hier versagten. Was hat ihre Situation mit Unglauben zu tun? Um das besser verstehen zu können, wollen wir das Geschehen einmal sozusagen von hinten aufrollen. Als Jesus schließlich den unreinen Geist ausgetrieben hat, geschah das, weil er der Treue Gottes vertraut hat. Anders formuliert, er war gläubig. Er hatte erkannt, dass es der Wille Gottes war, dem unreinen Geist zu gebieten, auszufahren. Das würde Gott bewirken, in dem Moment, wo Jesus das ausspricht. Er wusste, dass er als Mensch keine Macht über Geister hatte. Aber er vertraute Gott, dass es sein Wille, dass sein Wille geschehen wird, wenn er ihn ausspricht. Als die Jünger den unreinen Geist aufgefordert haben, war nichts geschehen. Und der Grund darin lag, dass sie dabei nicht der Treue Gottes vertraut hatten, sondern darauf, dass sie etwas tun könnten. Sie haben nicht damit gerechnet, dass es Gottes Wille ist, der geschieht. Und das konnte verschiedene Gründe haben. Zum einen den, dass sie auf die Situation geschaut haben und sich aus Mitleid oder Erbarmen gewünscht hatten, dass ein Wunder geschieht, aber Gott außen vor gelassen hatten. Oder sie haben sich gedacht, das haben wir ja schon mal gemacht, Jesus hat uns doch die Vollmacht dafür gegeben, jetzt machen wir es einfach nochmal. Auch diese Einstellung, in dieser Einstellung wird der entscheidende Punkt missachtet. Nur Gott allein hat die Macht, so etwas zu tun. Es ist sein Wille, der geschieht. Und sie hatten sich nicht in diese Abhängigkeit von Gott begeben. Aber das Vertrauen in die Treue Gottes, durch das Gott seine Macht und Herrlichkeit in uns Menschen entfaltet, hat ihnen in dem Moment gefehlt. Glauben ist also nicht etwas, was in uns ist, nach dem Motto, du musst nur fest genug daran glauben. Das mag eine weit verbreitete Meinung sein, auch unter den Jüngern Jesu. Aber das hat nichts mit dem Glauben nach dem Verständnis des Neuen Testaments zu tun. Dort wird mit dem Wort Glauben die Beziehung zwischen Gott und dir, zwischen Gott und mir beschrieben. Zum Glauben gehören immer zwei Personen, Gott und sein Gegenüber, der Mensch. Zu glauben heißt, du bist mit Gott verbunden, du vertraust ihm, weil er treu ist. Zu glauben heißt, ich vertraue, dass er das tut, was er mir geoffenbart hat. Unglauben ist es, wenn Gott für mich im Himmel thront und ich bin hier auf der Erde und gehe davon aus, dass er mir zuschaut, ob ich auch das tue, was er will. Ich mache einfach, was mir richtig erscheint oder was ich denke, dass sein Wille ist. Aber bei dieser Einstellung besteht keine wirksame Verbindung zwischen ihm und mir. Und so kann Gott in solchen Momenten auch durch mich oder mit mir oder in mir keine Wirksamkeit entfalten. Das war damals nicht nur bei den Jüngern so, sondern ihr vielleicht erinnert ihr euch, als Jesus in Nazareth war, seiner Heimatstadt, dann lesen wir, und er konnte wegen ihres Unglaubens keine Wunder tun. Deshalb wollte Jesus ihnen hier auch noch ein weiteres Mal die Augen dafür öffnen, worauf es ankommt. Er lässt den Jungen zu sich bringen und befragt den Vater nach der Geschichte des Sohnes. Und er schließt den Bericht ab mit Vers 22. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarme mit uns und hilf uns. Da entgegnete ihm Jesus, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Jetzt wird es interessant. Dem Glaubenden ist alles möglich. Jesus hat das gesagt, also es ist 100% richtig. Wir halten uns doch auch für Glaubende. Und wie oft passiert nichts, obwohl wir so daran geglaubt haben. Stimmt's? Eine beliebte Entgegnung in solchen Situationen, du musst nur richtig glauben. Und das stürzt dann den Gläubigen in eine Glaubenskrise. Wisst ihr, woran das Problem dabei liegt? In solchen Situationen musst du dich fragen, woran habe ich denn geglaubt? Daran, dass dein Glaube diesmal groß genug ist? Oder dass Gott die Macht hat, das zu tun? Oder dass das erbetene Wunder die beste Hilfe in der Situation wäre? Wenn dein Glaube in solchen Gedanken bestanden hat, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn die Erfolgsquote so niedrig ist. Denn wie wir gerade betrachtet haben, heißt zu glauben, mit Gott in Verbindung aus Treue und Vertrauen zu stehen. Wer glaubt, vertraut darauf, dass Gott in jeder Situation den besten Weg kennt und vollkommene Hilfe leistet. Wer glaubt, will nichts anderes und will nicht mehr, als dass der Wille Gottes erfüllt wird. Und das war das Lebensprogramm von Jesus, den Willen des Vaters zu tun. Deshalb war ihm alles möglich. Bei uns lautet doch die typische Einstellung, Herr, ich habe da einen ganz tollen Plan, jetzt musst du nur noch deinen Segen dazu geben. Aber das ist eigentlich Unglauben, weil ich so tue, als wüsste ich, was das Richtige und das Beste ist. Und Gott soll mir vertrauen, statt als erstes, wie Jesus, zu fragen, was willst du? Dein Wille geschehe, nicht meiner. Uns reicht es, wenn wir im Vater unser beten. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Warum sollen wir es dann auch noch tun? Ne? Die Erfahrung, dem Glauben ist alles möglich, ist die Erfahrung der Menschen, die den Willen Gottes über ihren eigenen stellen und ihr Bitten und Tun ganz nach ihm, dem Willen Gottes, ausrichten, so wie Jesus. Und ich denke, jetzt können wir uns auch dem nächsten Vers, in dem die Jahreslosung steht, dem nächsten Vers dem Vater zuwenden, Vers 24. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich bin mir nicht sicher, ob der Vater des Kindes in diesem Moment tatsächlich verstanden hat, worauf es ankommt. Aber wenn hier sogleich steht, weist das darauf hin, dass bei ihm etwas von dem angekommen ist, was Jesus gesagt hat. Wahrscheinlich weniger im Verstand als in seinem Herzen. Sein Herz kannte Gott, es wusste, dass er in der Hand Gottes ist und dass er von Gott abhängig ist. Sein Herz war von der Gewissheit erfüllt, dass Gott treu ist. Und so konnte er bekennen, ich glaube. Andererseits war da aber auch noch sein Verstand, der erfüllt war von dem Leid über seinem Sohn, von der Unfähigkeit, ihm helfen zu können. Und als letztes auch noch von dem Unvermögen der Jünger, diesen Geist auszutreiben. Er war so verzweifelt, dass in seinem Denken das Vertrauen auf Gott zusammengebrochen war. Und so blieb ihm nur noch dieser Schrei, hilf meinem Unglauben. Ich denke, wir haben in unserem Inneren sicher auch schon einen solchen Zwiespalt erlebt. Unser Herz, das bereit ist, sich Gott anzuvertrauen, unser Verstand, der so viele Aber hervorzubringen weiß, dass unser Wille wie gelähmt ist und wir zwischen dem Vertraue und tu's nicht oft hin und her gerissen sind. Wie oft ist es dann aber unser Verstand, der den Sieg davon trägt, weil er so viele Worte zu machen weiß und Bedenken so schüren kann, dass sie die in Wahrheit viel wichtigere Haltung, Vertraue, einfach übertönen. Und in solchen Momenten vergessen wir oft die Tatsache, dass wir dort, wo wir in unserem Glauben an Gott gefolgt sind, nie enttäuscht worden sind. In Wahrheit gibt es keinen einzigen Grund, nicht unserem Herzen zu folgen, wenn es uns auffordert, vertraue Gott. Stattdessen denken wir, dass wir besser beraten seien, wenn wir meinen, auf Nummer sicher gehen zu müssen, indem wir menschliche Ratschläge folgen. Das, was von uns in solchen Momenten gefordert ist, das heißt im Englischen Leap of Faith, ein Sprung im Glauben, statt einfach dort stehen zu bleiben, wo wir gerade feststecken in unserem Leben. Ich möchte noch einmal festhalten, dass Schritte im Glauben zu wagen heißt, dass ich mit Gott in Verbindung stehe, seinen Willen erkannt habe und ihm folge, egal welche menschlichen Argumente dagegen oder dafür sprechen. Und nicht etwas nach dem Motto zu tun, ich weiß zwar nicht, was Gott will, aber ich tue es trotzdem, um zu beweisen, wie sehr ich daran glaube, dass er mir helfen wird. Ich glaube heißt immer, ich stehe mit meinem Herrn in Verbindung und ich vertraue dem, was er mir gesagt oder geoffenbart hat. Jesus unterstreicht das in Vers 29, dem letzten Vers zu dieser Begebenheit, als er auf die Frage der Jünger, warum sie den Geist nicht austreiben konnten, antwortet: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Gebet. Und Gebet heißt nichts anderes, als mit Gott im Gespräch zu sein, ihm zu sagen, was einen bewegt und dann darauf zu hören, was er sagt. Und somit sagt Jesus in Vers 29 seinen Jüngern: Weder ihr noch ich können als Menschen überhaupt über Geister gebieten. Aber wenn wir den Willen Gottes aussprechen, wenn wir das aussprechen, was er uns hat hören lassen, dann wird es geschehen. Das ist die Wirkung von Gebet. Und wenn sich unser Herz mit seinem Vertraue Gott in manchen Situationen doch nicht durchsetzen kann, dann dürfen wir uns nicht einfach von unserer menschlichen Denkweise treiben lassen oder uns ihr unterwerfen, sondern wir sollten wie dieser Vater hier schreien: Hilf meinem Unglauben. Damit ist schon viel gewonnen, weil Gott dieses Gebet erhört. Mit dieser Bitte gewinnen wir den Boden unter unseren Füßen zurück. So wie Jesus auf den Schrei des Vaters geantwortet hat und den Sohn geheilt hat, indem er den Geist gezwungen hat auszufahren, so wird er auch bei uns seine Wirksamkeit entfalten. Manchmal geschieht es dadurch, dass er wie damals direkt in die Situation eingreift und auf wunderbare Weise Veränderung schenkt. Manchmal, nach meiner Erfahrung meistens, greift er bei uns selber, die wir rufen, ein und verändert uns. Heutzutage ist Jesus nicht mehr leiblich gegenwärtig, aber er stärkt unseren Glauben durch seinen Geist in uns, sodass wir in die Gegenwart Gottes zurückfinden, wieder mit ihm ins Gespräch kommen, seinen Plan, seinen Willen erkennen können und entsprechend die Vollmacht ergreifen, die er uns gegeben hat, und angemessen handeln. Es bleibt für uns noch ein Punkt, den ich betrachten möchte, nämlich unser Unglauben, unser fehlendes Vertrauen in Gottes Treue kommt auch manchmal zum Tragen, wenn wir Gottes Wirksamkeit nicht oder zunächst nicht verstehen können, weil wir etwas anderes erwarten. Dazu möchte ich nochmal den letzten Vers betrachten. Als Jesus dem unreinen Geist geboten hat, er ausfuhr und den Jungen sozusagen sich dann selber überließ, fiel der zunächst zu Boden und lag reglos da, sodass, Vers 26, die meisten sagten, er ist gestorben. Das war nicht das, was sie erwartet hatten, was geschehen würde. Hatte Gott die Situation vielleicht doch nicht im Griff? Damals mussten die Umstehenden nicht lange warten, um aus dieser Ungewissheit befreit zu werden. Vers 27, Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Gottes Wirksamkeit führt immer zu einem positiven Ergebnis. Nein, das ist zu wenig. Gottes Wirksamkeit führt immer zum besten Ergebnis. Das steht zwar nicht hier, aber bei einer Vielzahl der Taten Gottes, die er durch Jesus oder seine Jünger vollbracht hat, steht immer ausdrücklich dabei, dass die Menschen vollständig, vollkommen wiederhergestellt wurden. In uns gibt es da zwei Ansatzpunkte, an denen der Widersacher versucht, unseren Glauben anzugreifen und Zweifel zu säen. Der eine ist, wenn nicht sofort etwas passiert. Und der zweite, dass etwas anderes geschieht, als wir erwartet haben. Dass Gott Gebet auf andere Weise erhört, als wir denken, kennt ihr sicher auch. Ich habe mich erinnert, vor sehr langer Zeit stand einmal bei einer Schwester aus der Konstanzer Gemeinde eine Operation wegen einer Hernie, wegen eines Lochs in ihrem Bauchfell an. Sie hat sich sehr davor gefürchtet, denn sie hatte schon mal vorher bei einer Operation massive Komplikationen wegen der Narkose erlebt. Und so haben wir in unserer Bibelgruppe intensiv gebetet, dass der Herr dafür sorgt, dass es diesmal keine Komplikationen gibt. Und er hat unser Gebet auf eine ziemlich drastische Weise erhört. Als sie am Tag vor der Operation ins Krankenhaus kam und sie nochmal untersucht wurde, um das Vorgehen bei der Operation abzuklären, war kein Loch mehr im Bauchfell. Sie haben so wieder, die Befunde waren eindeutig. Vorher gab es das Loch, dann gab es das Loch nicht mehr. Sie haben sie wieder nach Hause geschickt. Und sie kam am Abend in die Bibelstunde. Ja. Kurz darauf brach eine andere Schwester aus der Gemeinde an der Bushaltestelle zusammen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und stellte sich heraus, dass sie einen Infekt hatte, der dazu geführt hat, dass ihre Blutgefäße undicht geworden waren und das Blut ins Gewebe gelaufen war. Man konnte das nicht sehen, weil sie eine Schwarze war. Ihre Situation war lebensbedrohlich und als wir davon hörten, kamen wir zusammen und fingen an zu beten. Nachdem wir gerade erlebt hatten, wie Gott auf wunderbare Weise eingegriffen hat, waren wir davon überzeugt, wir würden sie in 3 Tagen aus dem Klinikum rausbeten. Er erhörte unsere Gebete, Gott, indem er sie völlig und ohne bleibende Schäden wiederhergestellt hat und sie geheilt hat. Aber sie musste 6 Wochen dort bleiben. Sie lag da die ganze Zeit in einem 4-Bett-Zimmer. Die anderen Patienten wurden jeweils nach einer Woche entlassen und sie musste die vollen 6 Wochen dort bleiben. Aber ihr Vertrauen und ihre Freude an Gott, die sie in ihrem Zustand ausstrahlten, führte dazu, dass sie unter den Patienten und dem Personal vermutlich den wirksamsten evangelistischen Dienst der Gemeinde in Konstanz jemals im Klinikum ausgeführt hat. So hat Gott das Gebet erhört. Jetzt möchte ich noch mich der Frage zuwenden, wie können wir unseren Glauben stärken und unseren Unglauben überwinden? Um da einen sinnvollen Ansatz zu gewinnen, ist es wichtig, sich erst einmal Gedanken darüber zu machen, wovon wir in Herausforderungen am stärksten beeindruckt werden. Ist das, was mein Verhalten in Schwierigkeiten und in Situationen der Ungewissheit beschäftigt, sind es meine Erfahrungen, die ich bisher selbst oder die andere gemacht haben? Oder ist es vielleicht der sogenannte Zweckpessimismus, so nach dem Motto, man rechnet mit dem Schlimmsten, dann kann es nur besser werden. Damit, mit solcher Haltung, landen wir im tiefsten Sumpf des Unglaubens. Das Einzige, was uns in solchen Situationen in guter Weise voranbringen wird, ist, die Nähe Jesu zu suchen. Ich vertraue dir, hilf meinem Unglauben. Breite deine Sorgen, deine Nöte, deine Hilflosigkeit vor ihm aus und bitte ihn, dir Weisheit zu geben und dir die Augen dafür zu öffnen, was du tun oder lassen sollst. Und wenn du allein dabei nicht klarkommst, dann hol dir einen Bruder oder eine Schwester an deine Seite, mach dich mit ihm oder ihr im Gebet eins und lass dir beistehen. Unser Glaube, das heißt unser Vertrauen in die Treue Gottes, äußert sich auch darin, dass wir vorbehaltlos zu ihm kommen. Es hilft nicht und ist letztlich ein Anflug von Unglauben, wenn wir Gott Vorschriften machen wollen, indem wir sagen, so und so soll das geschehen. Vergiss das. Gott hat immer den besten Plan. Er weiß, was wirklich gebraucht wird und was hilft. Und diese Haltung, dieses Gott in allem Vertrauen, ist sowas wie das Glaubensfundament, auf das alles aufgebaut wird. Auch die Wirksamkeit Gottes in unserem Leben. Oft schenkt uns der Herr Eindrücke, was wir tun sollen. Ich höre dabei eigentlich nie eine Stimme. Aber häufig bekomme ich ganz klare Eindrücke, Eingebungen, die teilweise überraschend oder herausfordernd sind. Aber wenn so etwas kommt, wir müssen das ernst nehmen. Manchmal haben wir nicht die Zeit zu prüfen. Und dann liefern 2 Fragen gute Entscheidungskriterien, die wir sofort beantworten können. Nämlich, steht der Eindruck, den ich bekommen habe, erkennbar im Widerspruch zum Wort Gottes? Wenn ja, vergiss den. Wenn nein, stell dir die 2. Frage. Bewirkt er etwas Gutes? Wenn ja, tu es. Wenn nein, lass es sein. Selbst wenn der Eindruck nicht von Gott gekommen sein sollte, ich es aber im Vertrauen auf ihn getan habe, weil es gut ist, wird es mindestens keinen Schaden anrichten. Wenn ich jedoch die Zeit für eine Entscheidung habe, dann kann ich, wenn ich alleine nicht klarkomme, wieder eine andere Person meines Vertrauens mit einbeziehen. Und wenn ihr so vorgeht, werdet ihr sehr schnell lernen durch die Erfahrung, was die Stimme des Herrn ist und wie wir sie von anderen Stimmen unterscheiden können. In Johannes 10, Vers 4 hat Jesus über den guten Hirten gesagt, und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Und was die Schafe können, das sollten wir schon lange können, oder? Und ein letzter Punkt ist, du musst dir bewusst machen, dass dein Glauben, dein Vertrauen in die Treue Gottes noch nie enttäuscht worden ist und niemals enttäuscht werden wird. Unsere Vorstellungen, wie Gott hilft, mögen enttäuscht worden sein, aber nur, weil wir uns vorher getäuscht hatten, was die beste Hilfe ist. Ich habe schon in einigen seelsorgerlichen Gesprächen solche Enttäuschungen über Gottes Versagen aufarbeiten müssen. Und am Ende war das Ergebnis immer eindeutig. Gott ist treu und Gott ist gut und Gott macht keine Fehler. Im Laufe der letzten Jahre ist mir bewusst geworden, was für uns eine sehr hilfsame Wirkung, was für uns eine große Hilfe ist, um im Glauben zu wachsen. Es ist der Dank. Ich habe seit meiner Bekehrung immer wieder gehört, dass wir Gott gar nicht genug danken können. Aber ich hatte das nie richtig verstanden, weil ich das für ein frommes Ritual gehalten habe. Jetzt weiß ich es besser. Als Kinder habt ihr vermutlich genauso wie ich auch eingeprägt bekommen, wenn du etwas bekommst, musst du immer artig Danke sagen. Das gehört sich so. Und wenn du in der Zukunft von der Oma oder dem Onkel noch weiter was geschenkt bekommen willst, dann ist es gut, wenn du Danke dafür sagst, wenn du was kriegst. Aber diese Einstellung hat nichts zu tun, wenn wir unsere Beziehung zu Gott betrachten. Gott ist anders. Er braucht unseren Dank nicht. Er macht seine Liebe zu uns nicht von unserer Dankbarkeit abhängig. Er liebt uns immer, bedingungslos. Wenn er uns zum Danken auffordert, dann nicht wegen ihm, sondern wegen uns. Jemand hat einmal gesagt, wenn du Gott dankst, wird sein Tun in die Wand deines Herzens eingeprägt und es bleibt dir erhalten. Je mehr wir danken, umso nachhaltiger werden wir uns auch in schwierigen Situationen an seine Treue erinnern, weil wir es präsent haben, was er für uns schon alles getan hat. Und je mehr wir uns an seine Treue erinnern, umso stärker, umso belastbarer wird unser Vertrauen in ihn werden. Zu danken macht letztlich unser Leben einfacher, weil wir mehr vertrauen und mehr von seiner Herrlichkeit erfahren werden. Ich komme zum Schluss. Die Jahreslosung mit in den Alltag zu nehmen und zu beherzigen, kann für uns zum Schlüssel für ein erfüllteres Leben werden, wenn wir uns bewusster unserem Herzen öffnen, ihm folgen. Unser Herz, das bekennt, ich vertraue meinem Gott und meinem Herrn. Und wenn wir unseren Verstand immer wieder neu davon überzeugen, dass das wahr ist, dass wir dazu allen Grund haben, wird er im Laufe der Zeit buchstäblich kleinlauter werden und sich in seinem Unglauben helfen lassen. Jesus hat nicht nur damals, als er als Mensch auf Erden war, denen Hilfe gebracht, die geglaubt haben, sondern er tut das heute genauso noch, wenn wir zu ihm kommen und ihm glauben, vertrauen in seine Treue. Und wo es uns schwerfällt, dann lasst uns auch heute noch rufen: Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Amen. Und wollen uns noch unter den Segen des Herrn stellen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dir heute Morgen in dieser Gemeinschaft miteinander begegnen durften. Danke, dass du uns berührt hast, dass du zu uns geredet hast. Dass wir diese Gewissheit neu empfangen haben, dass du uns liebst, dass du mit uns gehst. Danke, Herr, dass du uns mit deinem Wort zugerüstet hast, dass du jedem von uns ein persönliches Wort gegeben hast, mit auf dem Weg durch dieses Jahr hindurch. Und wir kommen am Ende jetzt, bevor wir auseinandergehen, du verlässt uns nicht, aber wir werden diese Gemeinschaft verlassen. Aber wir wollen gemeinsam einfach auch noch ein Zeugnis dafür sein, dass wir uns von dir und deinem Segen abhängig machen. Und deshalb stehen wir jetzt vor dir, öffnen unsere Hände, öffnen unsere Herzen und bitten dich, dass du uns erfüllst mit deiner Gegenwart, dass du uns die Kraft gibst, die wir brauchen, die Liebe, die wir brauchen, und dass du uns einbettest in deinen Frieden. Und dieser Gott des Friedens selbst heilige euch durch und durch, und unversehrt möge euer Geist und Seele und Leib in untadeliger Weise bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der euch beruft, ist treu. Er wird es auch tun. Amen. Amen. Amen.